Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, dem 24. März 2015. Die Themen von heute. Trotz sinkender Ebola-Infizierungen, die Epidemie in Westafrika ist noch nicht vorbei. Und?
Tunis-Spezial, live vom Weltsozialforum in Tunis 2015.
Heute im Tunis-Spezial zum Weltsozialforum. Quo vadis Tunesien, der steinige Weg hin zur Demokratie. Am Mikrofon begrüßt Karin Bachmann.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten. Die Osterhasen dürfen bis nach Ostern im besetzten Haus in Ostermundigen bleiben. Am Sonntagvormittag besetzte das Kollektiv mit dem Namen Familie Osterhase die Liegenschaft an der Bernstraße 29 neben der Post in Ostermundigen. Eine Delegation der Gemeinde und der Polizei hat den Osterhasen gestern nun ein Ultimatum überbracht. Sie haben bis zum 12. April Zeit, um das Haus zu verlassen. Ab dem 13. April werde die Liegenschaft vorübergehend für ein Sozialprojekt zur Verfügung gestellt, erklärt Cornelia Ackermann von der Hauseigentümerin der HRS Real Estate AG gegenüber der Berner Zeitung. Und eine Besetzung der anderen Art gab es in Luzern. Eine Gruppe von Sans-Papier und Freunden besetzte gestern den Migrationsdienst in Luzern. Sie wollten damit auf die unhaltbaren und menschenrechtswidrigen Bedingungen des Asyl- und Wegweisungsprozesses aufmerksam machen. Anlass dafür gaben die jüngsten Suizidversuche in Ausschaffungshaft. Des Weiteren kritisieren sie die Unterbringungssituation der Nothilfe, das Arbeitsverbot für NothilfebezügerInnen und deren Illegalisierung. Rund ein Dutzend Personen hielten sich im Gebäude des Migrationsamt Luzern auf, 30 Personen demonstrierten davor. Die Besetzung dauerte nur kurz, bevor die Polizei eingriff, zog sich die Gruppe Sans-Papiers mit den Unterstützungskomitees aus der ganzen Schweiz wieder ab. Rechtsextreme haben am vergangenen Wochenende im Kulturzentrum Lakutz in Langenthal randaliert. Unter anderem zündeten sie ein Transparent am Haus an und schlugen ein Fenster und eine Türe ein. Das Lakutz war in den vergangenen Jahren schon mehrmals Zielscheibe von Aggressionen seitens Rechtsextremen gewesen. Doch laut den BetreiberInnen des Lakutz ist das Ausmaß dieses Angriffes unüblich. Noch zum Wetter. Morgen Mittwoch legt sich eine dicke Wolkendecke über die ganze Schweiz. In Bern regnet es dann im Verlauf des Nachmittags bis am nächsten Morgen. Der Donnerstag beginnt also nass und kalt bei 4 Grad. Am Nachmittag drückt die Sonne etwas durch und es wird sogar 7 Grad warm.
Rabe Info.
Das Ebola-Virus wütet in Westafrika weiter. Während die Zahl der Ebola-Patienten in Liberia abnimmt, schwankt sie sowohl in Guinea und Sierra Leone noch immer. Fast 24'000 Menschen haben sich seit dem Ausbruch der Epidemie vor einem Jahr mit Ebola angesteckt. Die Médecins Sans Frontières, Ärzte ohne Grenzen, sind seit Ausbruch der Krankheit in den Krisengebieten und pflegen die Kranken unter teils extremen Bedingungen. Patricia Löw ist Krankenpflegerin und Vertreterin von den Ärzten ohne Grenzen, Deutschschweiz. Unser Praktikant Jonas Jakob wollte von ihr wissen, wie die Situation in den Ebola-Ländern aussieht.
Der Kampf ist noch nicht gewonnen und es ist auch noch ein langer Weg. Sicher ist die Situation besser als im letzten Herbst. Es gibt aber immer wieder neue Fälle, auch in Sierra Leone und Guinea. Man muss auch sehen, dass die Entwicklung ist bei Ebola unvorhersehbar, vor allem auch wegen der geografischen Ausbreitung. Was wiederum bedeutet, dass wir von Ärzten an den Grenzen, unser Team vor Ort, muss weiterhin flexibel reagieren um genau dort zu helfen, wo die Hilfe am meisten gebraucht wird.
Zu den Aufgaben der Ärzte ohne Grenzen gehört nicht nur das Pflegen der Kranken, sondern auch wichtige Aufklärungsarbeit. Trotz der groß angelegten Aufklärungskampagnen widersetzen sich noch immer viele Menschen gegen die öffentlichen Gesundheitsempfehlungen von Organisationen wie den Ärzten ohne Grenzen. In Guinea hatten die Teams der Médecins Sans Frontières aktuell mit Zwischenfällen zu kämpfen. Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen zündeten ein Einsatzfahrzeug an und bewarfen Helfer mit Steinen. Auslöser solcher Attacken seien unter anderem das verloren gegangene Vertrauen in den Staat, meint Patricia Löw von Ärzte ohne Grenzen Schweiz.
Wichtig ist zu sehen, dass die Menschen vor Ort sehr starke Angst haben vor dem Virus und das Vertrauen in das Gesundheitssystem je nachdem auch verloren haben. Was wiederum bedeutet, dass wir umso mehr Aufklärungsarbeiten machen müssen, um den Menschen zu erklären, wie wird Ebola, wie entsteht Ebola, wie steckt man sich an und vor allem, wie kann man sich schützen. Was man auch sehen muss, ist, dass die Ebola kann ganze Familien zerstören und Angehörige von Patienten werden ausgegrenzt. Und all das führt natürlich dazu, dass man sehr viel Angst hat.
Die Hauptaufgabe der Freiwilligen von Médecins Sans Frontières, kurz MSF, besteht aber trotz aller Aufklärungsarbeit darin, die Ebola-Erkrankten zu pflegen. Patricia Löw von den Ärzten ohne Grenzen Schweiz erzählt vom Alltag der Ärztinnen und Pfleger in Guinea, Liberia und Sierra Leone.
Wir müssen natürlich in jedem Ebola-Gebiet braucht es eine angepasste Strategie. Jedoch kann allgemein gesagt werden, dass jeder Verdachtsfall muss sofort isoliert werden. Wir müssen den Patienten unterstützen, auch psychologisch. Wir müssen schauen, wer mit ihm in Kontakt war. Wir müssen die Personen, die mit dem Ebola-Patienten im Kontakt waren, erklären, auf was sie achten müssen. Wir müssen sie eigentlich wie ein Monitoring machen. Und zum Beispiel schauen, entsteht Fieber. Es geht auch darum, ein sicheres Begräbnis sicherstellen zu können. Vor allem auch im letzten Stadium, wenn ein Mensch stirbt, ist die Virenlast danach sehr hoch. Und in afrikanischen Ländern ist es der Bevölkerung sehr wichtig, auch die Verstorbenen zu waschen. Und da ist es auch gefährlich, dass man sich mit den Körperflüssigkeiten ansteckt.
Das sagt Patricia Löw von Médecins Sans Frontières Schweiz zur aktuellen Situation in Westafrika. Über die Folgen des Ebola-Ausbruchs in Westafrika lädt Ärzte ohne Grenzen morgen Mittwoch am 25. März von 19 Uhr bis 20 Uhr zu einem Online-Vortrag ein. Mehr Infos dazu gibt es im Netz unter volunation.com.
Tunis Spezial, live vom Weltsozialforum in Tunis 2015.
Morgen beginnt in Tunis das 13. Weltsozialforum. Langsam füllt sich Tunesiens Hauptstadt mit Aktivistinnen und Aktivisten aus den verschiedensten Ländern. Hier wollen sie gemeinsam 4 Tage lang über eine andere Welt, eine andere Globalisierung debattieren. Das Weltsozialforum in Tunis zu veranstalten, hat gerade jetzt nach dem Attentat von vergangener Woche weit mehr als eine symbolische Bedeutung. Es stärkt Tunesien den Rücken in der immens schwierigen Transition zur Demokratie. Über diesen steinigen Weg berichtet Wilmar All heute im Spezial zum Weltsozialforum live aus Tunis.
Tunesien ist die Geburtsstätte des arabischen Frühlings. Hier in der Kleinstadt Sidi Bouzid, fernab der wohlhabenden Küstenregion, begann die Revolution im Dezember 2010. Und verbreitete sich nach der Selbstverbrennung von Mohamed Bouazizi wie ein Lauffeuer über ganz Tunesien. Kaum einen Monat später war das autoritäre Regime von Ben Ali plötzlich Geschichte, ein historischer Tag, meint Lotfi Larguet, Politjournalist und Rechtsprofessor in Tunis.
Le 14 janvier à Tunis, c'était un moment historique parce que
Der 14. Januar in Tunis war ein historischer Moment. Was der Bewegung immensen Elan und Stärke verliehen hat, war, dass alle Tunesier und Tunesierinnen da waren. Es waren nicht nur Mittellose oder Studierende, es waren alle da. Die Mittelschicht war auf der Avenue Bourguiba, die Frauen waren da, die Gewerkschaften, die Jungen, die ganze Zivilgesellschaft war da. Es gab eine nationale Einheit gegen das Regime von Ben Ali, das für die große Mehrheit untragbar geworden war.
Donc il y avait une unanimité nationale pour un peu renverser ce régime qui devenait je dirais insupportable pour la grande majorité des Tunisiens.
Die plötzliche Flucht Ben Alis hat an der Spitze Tunesiens zwar ein Machtvakuum hinterlassen, die Institutionen aber haben weiter funktioniert. Deshalb sprechen viele Analysten hier in Tunis nicht von einer Revolution, sondern von einer sozialen Revolte. Der Demokratisierungsprozess verlief Schritt für Schritt erfolgreich, von der Übergangsregierung über die verfassungsgebende Versammlung bis hin zu den nationalen Parlamentswahlen und der Regierungsbildung. Im Februar wurde die in langen Kämpfen ausgefochtene neue Verfassung verabschiedet. Eine Verfassung, die in der arabischen Welt einzigartig ist, aber auch sehr viel Interpretationsspielraum zulässt, meint Rechtsprofessor Lotfi Larget.
Dans ce préambule, on fait référence à l'attachement des Tunisiens à l'islam, mais aussi, et c'est là une des je dirais des victoires des laïcs, l'attachement du peuple tunisien aux valeurs des droits de l'homme dans leur dimension universelle.
In der Präambel wird der Islam als Religion von Tunesien erwähnt, aber auch, und das ist ein Sieg der laizistischen Opposition, die universelle Dimension der Menschenrechte. Neu sind also auch Glaubens- und Gewissensfreiheit verankert. Als Anker gegen einen religiösen Staat, für einen zivilen Rechtsstaat. Weiter gibt es ein Kapitel für Rechte und Freiheiten und dort scheint mir, hat man einfach alles reingewurstelt. Alles oder halt nichts. Das Recht auf Gesundheit, auf Arbeit, auf Wasser, auf nachhaltige Entwicklung, auf Gleichstellung. Man hat der ganzen Zivilgesellschaft eine Freude gemacht und alles reingetan. Die Verfassung ist meiner Meinung nach etwas zu viel des Guten und interpretierbar. Sie kann eine wirkliche Demokratie stützen, aber auch das Gegenteil ist möglich.
L'application de cette constitution, si elle n'est pas soit appliquée et respectée de manière à vouloir en faire un instrument réellement démocratique pour l'instauration de la démocratie, là on pourrait le faire. Mais l'inverse aussi est possible.
Entscheidend ist nun, meint Lotfi Larget, was Regierung und Parlament daraus machen, ob sie die Verfassung respektieren oder nicht. Derzeit regiert in Tunesien eine Koalition aus der säkularen Allianz Nida Tunis und der islamischen Ennahda, eine Allianz also aus religiösen, liberalen und neoliberalen Kräften. Die Linke ist mit 5% kaum vertreten. Grund ist laut Lotfi Larget ihre kompromisslose säkulare Haltung und ihr heftiger Kampf gegen jegliche religiöse Strömungen.
La gauche elle a deux obstacles surmontés. Le premier est un obstacle idéologique dans un pays musulman. Vous savez que la gauche c'est l'athéisme, c'est des mécréants qui sont contre la religion, alors faut pas voter pour eux.
Die Linke muss zwei Hürden überwinden. Die erste ist ideologisch in einem islamischen Land. Sie wissen, die Linke ist gleich Atheismus. Es sind Ungläubige, die gegen die Religion sind. Also werden sie nicht gewählt. Das wurde während den Parlamentswahlen stets in den Moscheen verkündet, 2011 und 2014. Das ist ein riesiger Stolperstein, den die Linke bis heute nicht überwunden hat. Zweitens, die diversen Gruppierungen, die sich heute versuchen, als Linke wählen zu lassen, wissen nicht, wer ihre Zielgruppe ist. Die Jugendlichen, die Arbeitslosen, sie haben ein Diskursproblem. Drittens haben sie ein organisatorisches und strukturelles Problem. Sie sind schlecht organisiert und sie haben keine finanziellen Mittel. Die islamistischen Parteien werden von Saudi-Arabien und Katar finanziert. Aber die Linke, wer soll sie finanzieren? Alle linken Bewegungen sind arm. Die Parteizentrale der islamischen Partei Ennahda sieht aus wie der Hauptsitz eines multinationalen Konzerns. Die Parteizentrale der Linken ist eine heruntergekommene Wohnung.
C'est un siège du multinational. Allez voir il est tout proche le siège du Front populaire ici à Lafayette. C'est un petit appartement, il y a rien.
Kommt hinzu, dass sich die Ennahda laut Lotfi Larget sehr viel erfolgreicher als Retterin der Armen verkaufe als die Linke, obwohl sie alles andere im Sinne habe, als den Sozialstaat zu stärken.
Elle n'est pas sociale. Qu'est-ce que l'on veut dire par social? Est-ce qu'on veut donner du travail ou bien est-ce qu'on veut les aider, leur donner de temps en temps une aide?
Sie ist nicht sozial. Was heißt sozial? Heißt das, Arbeitsplätze zu schaffen oder den Leuten ab und zu Geld in die Hand zu drücken, um sie zu Söldnern des Islam zu machen? Die gemeinnützigen Organisationen, die der Ennahda nahestehen, tun genau das. Sie verteilen Geld, viel Geld, aber sie geben keine Arbeit. Ihre Vorstellungen der Wirtschaftspolitik sind ultraliberal. Wissen Sie, die Islamisten haben überhaupt keine linken Ideen. Können Sie ein wohltätiges System aufbauen? Ja. Können Sie den Menschen helfen? Ja. Aber Sie sind nicht. Aber sind Sie fähig, Ihre Würde zu sichern? Nein.
Charité? Oui. Ils sont capables de venir en aide aux gens? Oui. Mais est-ce qu'ils sont capables d'assurer leur dignité? Non.
Von Würde sprechen auffallend viele TunesierInnen. Die Würde, die sie sich erfolgreich zurückerobert haben. 4 Jahre nach Beginn des arabischen Frühlings ist Tunesien das einzige Land, das immer noch mehr oder weniger konsequent einen demokratischen Kurs verfolgt, trotz riesigen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, trotz herben Rückschlägen wie das Attentat von letzter Woche. Aber wie Ben Hadj Assin, Gewerkschaftssekretär der größten politisch unabhängigen Gewerkschaft UGTT, betont:
Es gibt immer Hoffnung. Wir haben diese Revolution gemacht. Wir leben in einer Demokratie, bedroht vom Terrorismus, bedroht von der wirtschaftlich sehr schwierigen Lage. Aber es gibt immer Hoffnung. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren, dass wir diese Situation meistern werden. In nationaler Einheit mit den Prinzipien der Menschenrechte, der sozialen Gerechtigkeit, der Gleichheit und der Freiheit.
Soweit Wilma Rall live aus Tunis. Noch bis Ende Woche gibt es in unserem Tunis-Spezial täglich Neuigkeiten und Hintergründe rund ums Weltsozialforum in Tunesien.
Tunis-Spezial live vom Weltsozialforum in Tunis 2015.
Das war das Info vom Dienstag, dem 24. März 2015 auf Radio Bern Rabe. Beigetragen zur heutigen Sendung haben Jonas Jakob und Wilma Rall. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Mittwoch um 11 Uhr. Wieder mit einem Beitrag von Info-Redaktorin Wilma Rall. Sie berichtet diese Woche jeden Tag live vom Weltsozialforum in Tunis. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karin Bachmann. Ich wünsche euch noch einen entspannten Tag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.